Letzten Sonntag haben wir eine Predigt über die Verklärung Jesu gehört. Also über das Erlebnis, das drei Jünger mit Jesus hatten, als sie mit ihm auf einen Berg gestiegen sind. Dort auf dem Berg sind ihnen Mose und Elia erschienen und sie haben Gottes Stimme gehört, die ihnen bestätigte, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Das war so schön dort, dass sie am liebsten oben auf dem Berg geblieben wären und schon Hütten zum Übernachten bauen wollten. Aber sie mussten wieder zurück ins Tal, hinab in den Alltag. Und Benjamin Schelbis, der darüber gepredigt hat, sagte, dass wir Christen auch manchmal bestimmte Hütten haben, in denen wir es uns bequem eingerichtet haben und die uns schützen sollen vor dem anstrengenden Alltag. Am vergangenen Donnerstag war Himmelfahrt. Viele haben ihn als arbeitsfreien Tag genossen und vielleicht eine Wanderung unternommen oder wenigstens in der Sonne gesessen und gegrillt. Aber eigentlicher Anlass des Tages war das Fest der Himmelfahrt Jesu. Das war ja auch so ein Erlebnis auf dem Berg, allerdings nicht so ein hoher wie bei der Verklärung. Die Himmelfahrt Jesu, so berichtet es Lukas in Apostelgeschichte 1, geschah auf dem Ölberg bei Jerusalem. Als der auferstandene Jesus vor ihren Augen hinweggenommen wurde, gingen die Jünger wieder hinunter in die Stadt und blieben gemeinsam dort. Also keine Rückkehr in einen gewöhnlichen Alltag, sondern ein aktives Warten setzte ein. Worauf haben sie gewartet? Auf das Kommen des Heiligen Geistes, der sie befähigen würde, an der Stelle Jesu hinaus in die Welt zu gehen. Jesus selbst hat ihnen den Auftrag dazu gegeben. Seine Jünger und Jüngerinnen lagen ihm so sehr am Herzen und ihre Sendung in die Welt auch. Das Johannesevangelium überliefert uns ein Gebet, das zeigt, wie Jesus seine Nachfolger in den Blick nimmt. Und nicht nur diejenigen, die damals direkt dabei waren, sondern ausdrücklich alle weiteren Generationen von Gläubigen. Und da kommen wir ins Spiel. Und dieses Gebet möchte ich heute betrachten unter der Frage, was ist Jesus wichtig im Hinblick auf seinen Nachfolger? Also Jüngerinnen und Jünger, die ohne seine körperliche Gegenwart, ohne Jesus sehen und anfassen zu können, in dieser Welt als Gläubige leben, mit dem Auftrag, die Liebe Gottes zu bezeugen. Es geht also heute um Johannes 17. Im Johannesevangelium werden in den Kapiteln 13 bis 17 die Abschiedsreden Jesu wiedergegeben. Also das, was er speziell seinem Jüngerkreis noch einmal gesagt hat. Das letzte Kapitel davon, Kapitel 17, wie gesagt, ist ein langes Gebet. In diesem Gebet wird deutlich, was mitten im Herzen Jesu liegt, was ihm so wichtig ist, dass er den Vater selbst darum bittet. Wie gesagt, es ist eine Abschiedssituation. Jesus weiß, dass er ans Kreuz geht und dass er anders wiederkommen wird, nämlich als der Auferstandene. Er weiß auch, dass er dann aber ganz gehen wird bei der Himmelfahrt. Und er sagt, das muss so sein, damit der Heilige Geist kommen kann, der Tröster, der bei euch sein wird. Aber es ist eine Abschiedssituation und Jesus betet. Kleine Zwischenfrage, wofür beten wir, wenn wir uns verabschieden? Um Bewahrung, um Schutz, um gutes Gelingen der Vorhaben? Was betet Jesus? Johannes 17, das sogenannte hohe priesterliche Gebet, kann man in mehrere Teile teilen. Vers 1 bis 5 betet Jesus für sich selbst, dass der Vater sich in ihm verherrlicht. Vers 6 bis 19, da betet Jesus für seine Jünger. Vers 20 bis 23, da betet er für die künftigen Jünger, die zukünftigen. Und dann Vers 24 bis 26, er betet für alle, die zu ihm gehören. Und was ist ihm also wichtig in Bezug auf die Jünger, also auch auf uns? Und ich möchte nicht das ganze Kapitel lesen, sondern nur in diesem zweiten Abschnitt, die Verse 11 bis 15. Und ich lese es nach der Luther-Übersetzung. Ich bin nicht mehr in der Welt, Sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und niemand ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. In diesem Abschnitt stecken natürlich jetzt viele Details drin, über die man alle einzeln reden könnte. Ich beschränke mich heute aber auf zwei Punkte, quasi als eine Kernbotschaft, die ich daraus erkenne. Nämlich erstens die Einheit durch das Sein im Namen des Vaters. Und der zweite Punkt ist dann das Verhältnis zur Welt. Wie zentral diese Botschaft ist, sehen wir auch in den nächsten Versen, wo Jesus für die kommenden Generationen betet und damit eben auch für uns. Vers 20 und 21. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Den ersten Punkt hören wir schon deutlich heraus. Das Wichtigste, für was Jesus betet, ist für die Einheit der Jünger. Ja, er betet auch für die Bewahrung vor dem Bösen, aber sein Hauptanliegen ist die Einheit. Vers 11, dass sie eins seien wie wir. Vers 21, damit sie alle eins seien. Vers 22, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Und Vers 23, damit sie vollkommen eins seien. Einheit. Das ist so ein globaler Begriff. Den müssen wir uns etwas näher anschauen. Der Text selbst gibt uns Hinweise, wodurch die Einheit entsteht und wozu sie dient. Also Ursprung und Ziel werden benannt. Was ist der Ursprung der Einheit? Wodurch entsteht sie? Jesus sagt, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Das ist in Vers 11. Erhalte sie in deinem Namen. Der Name Gottes, das ist nicht nur ein Titel. Es ist nicht einfach Schall und Rauch, ja, wie jemand mal gesagt hat. Namen, das sind Schall und Rauch. Nein, mit dem Namen ist auch das Wesen einer Person gemeint. Als Mose am Dornbusch Gott nach seinem Namen fragt, wird ihm kein beliebiger Name offenbart, sondern eine Wesensbeschreibung. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Seiende. Im Neuen Testament offenbart sich Gott in Jesus Christus als der liebende Vater, der selbst den Menschen entgegengeht, um sie zu sich zu ziehen. Mir ist es in dieser Woche in einem Gespräch wieder bewusst geworden, christlicher Glaube heißt nicht, ich glaube an einen Gott, dem ich durch gute Taten und fromme Werke beweise, welch guter Mensch ich bin, sondern der christliche Glaube basiert auf der Selbstoffenbarung Gottes in Jesus als Vater, der uns Menschen die Vergebung der Schuld anbietet und uns so zu seinen Kindern macht. Jesus sagt von sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist im gleichen Kapitel in Vers 9. Das ist die Mitte. Wir haben es gerade gesungen, Jesus sei das Zentrum. Da, wo Menschen an den Namen dieses Gottes glauben und im Namen dieses Gottes, des Vaters Jesu Christi, zusammenkommen, entsteht Einheit. Dort hat die Einheit unter Christinnen und Christen ihren Ursprung. Nämlich darin, dass sie Gott, den Vater Jesu Christi, als ihren himmlischen Vater ansehen. Sie sind alle seine Kinder geworden und damit untereinander Geschwister. In seinem Namen sind wir hier. In jedem Gottesdienst sprechen wir das aus. Wir versammeln uns im Namen Gottes, des Vaters, und im Namen Jesu beten wir gemeinsam den Vater an. Dieser Name verbindet uns aber auch mit ganz vielen Geschwistern weltweit, die ebenso zu Gott, dem Vater, als Kinder gehören. Vielleicht gehören sie einer anderen Kirche an. Vielleicht feiern sie Gottesdienst in einer ganz anderen Form als wir. Mit mehr Liturgie, mit lateinischen Gesängen oder mit Tanz und leidenschaftlichen Gebeten. Welche Rolle spielt die äußere Form? Halten wir fest, wodurch entsteht Einheit? Durch den Namen Gottes, der sich in Jesus als unser Vater offenbart hat. Eine wichtige Aussage dazu formuliert Paulus in Galater 3, Vers 26 und die nächsten Verse. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freie, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Die zweite Frage war, wozu dient Einheit? Was ist das Ziel? Das Ziel der Einheit wird in den Versen 21 und 23 benannt. Damit die Welt glaubt, dass der Vater Jesus gesandt hat. Die Einheit unter den Nachfolgern Jesu soll also bewirken, dass Glaube entsteht. Dass das missionarische Zeugnis der Gemeinde Jesu glaubhaft wird und etwas sichtbar wird vom Wirken Jesu in ihr. Allzu oft ist das misslungen, durch Streit untereinander um die wahre Lehre oder um die richtige äußere Form wurde das gemeinsame Ziel verfehlt. Jetzt könnte man ja meinen, dass es besser wäre, wenn alle Christen nur zu einer Kirche gehören würden, wenn es nicht so viele unterschiedliche Gemeinden geben würde. Ich glaube das nicht. Ja, manche Gemeinden sind durch Streit und Spaltung entstanden. Das ist traurig und hat viele Verletzungen auf der persönlichen Ebene hinterlassen. Aber manche Gemeindeneugründung hat auch zu einer Belebung des christlichen Zeugnisses an einem Ort geführt. Das Wirken des Heiligen Geistes haben wir nicht in der Hand und er benutzt sogar unsere Fehler. Ich glaube, wenn auf viele verschiedene Arten durch viele verschiedene Gemeinden und Christen das Kommen Jesu auf diese Welt zur Sprache kommt, kann es doch nur positiv sein. Also sollten wir den Konkurrenzgedanken und das wir vertreten, aber die wahre Glaubenslehre überwinden. Das Ziel ist es, Jesus in dieser Welt groß zu machen. Das Ziel ist es nicht, Einheit unter Christen zu bewirken, um zahlenmäßig eine große Masse zu werden, eine Mehrheit zu erringen, die große Einheitskirche zu bauen, die dann groß und schlagkräftig andere Religionen in den Schatten stellt oder überstimmt. Das Ziel ist es, dass alle, die an Jesus glauben, in ihm sind, wie er im Vater ist. Das ist eine Wesenseinheit, die nur schwer zu erklären ist, aber die grundlegend für unseren Glauben ist. Wir glauben eben nicht nur an Gott oder an Jesus, sondern unser Leben ist so mit ihm verbunden, dass er selbst in uns lebt und wir in ihm. Das Johannesevangelium benutzt dafür das Bild vom Weinstock und der Rebe. Die Rebe produziert keine Trauben aus sich selbst, sondern Wachstum und Früchte entstehen nur, wenn sie wesenhaft verbunden ist mit dem Weinstock, an dem sie hängt und dessen Lebenssaft durch sie fließt. Das bedeutet Jesus in mir und ich in ihm. Es gibt also die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn Jesus. Nehmen wir dann noch den Heiligen Geist dazu, haben wir die Dreieinigkeit. Dann gibt es die Einheit, das Einssein zwischen Jesus und den Gläubigen, was wiederum auch Einheit zwischen den Gläubigen und dem Vater bewirkt, nämlich durch die Liebe, die der Vater zu einem jeden hat. Vers 23, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Dass die Welt erkennt, dass der Vater Jesus gesandt hat und dass er uns so liebt, wie er Jesus liebt. Haben wir das gerade gehört? Jesus hat dafür gebetet, dass erkennbar wird, wie sehr der Vater seine Kinder liebt. Und wie sehr liebt er uns? so sehr, wie er Jesus, seinen eigenen Sohn, liebt. Darüber könnte man auch noch eine Weile nachdenken. Woran wird das erkennbar, dass der Vater uns liebt? Merken andere Menschen, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist? Fassen wir aber diesen ersten Punkt nochmal zusammen. Jesus betet um die Einheit der Jünger. Sie sollen eins sein mit ihm, wie er mit dem Vater ist, und damit auch eins sein untereinander. Der Ursprung dieser Einheit ist das Sein als Kinder Gottes durch Jesus. Stellen wir uns einen Kreis mit einem Mittelpunkt vor. Ich bin nicht so gut in PowerPoint und so weiter. Ich habe überlegt, so eine Präsentation zu machen oder wenigstens Flipchart aufzustellen. Aber ich glaube, ihr schafft es, euch das vorzustellen. Ein Kreis mit einem Mittelpunkt. Jesus ist der Mittelpunkt. Und je näher wir diesem Mittelpunkt kommen, je mehr wir eins sind mit ihm, weil er unser Mittelpunkt, unser Zentrum ist, desto näher sind wir einander. Das Ziel und der Zweck dieser Einheit ist nicht unsere eigene Ehre oder die Vergrößerung der Weltkirche, sondern die Bekanntmachung der Sendung Jesu. Dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt, haben wir früher gerne in einem Lied gesungen. So schlicht ist die Botschaft, die aus dem Einssein kommt. Zumindest hat Jesus dafür so gebetet. Er hat nicht dafür gebetet, dass eine bestimmte Gemeindeordnung oder Kirchenordnung sich durchsetzt, ob Heidenchristen sich erst beschneiden lassen müssen, bevor sie getauft werden dürfen, oder welche sonst furchtbar wichtigen Fragen sich die christliche Gemeinde im Laufe der Zeit gestellt hat. Und Fragen gab und gibt es viele, bis heute. Darum, lasst uns das Hauptanliegen Jesu ernst nehmen. Eins sein im Namen Gottes, eins sein in der Gotteskindschaft, damit die Welt erkennt, dass Jesus zur Welt als Retter gekommen ist. Was kann das konkret bedeuten? Wir können und wir werden ganz unterschiedlich sein. Moni hat es eingangs schon gesagt, wir beten Gott als diesen vielfältigen Vater an, der uns so unterschiedlich und vielfältig geschaffen hat. Und wenn man so die versammelte Christenheit mal anschaut, da sind auch manchmal ein bisschen komische Leute drunter. Jemand hat mal gesagt, in Gottes Garten blühen ganz verschiedene Blumen. Und manchmal wuchert da ein seltsames Kraut, das man nicht recht einordnen kann. Die Frage ist, können wir das akzeptieren? Eins sein heißt nicht einheitlich sein. Die Gemeinde Jesu ist keine, ich sag's mal so, nordkoreanische Militärparade. Ja, aber das ist manchmal mühsam. Gestern ist in Kassel die Bundesratstagung unseres Gemeindebundes zu Ende gegangen. Das Thema war, wie im letzten Jahr, im Zweijahresthema, bunte Gemeinde, Staunen über Christus im Anderen. Ich war nicht dort, aber ich konnte im Internet schon einen Vortrag anschauen. Und dort sagte der Redner, wenn wir bunte Gemeinde sein wollen, also die ganze Unterschiedlichkeit von Menschen bejahen und alle einladen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass damit auch ganz unterschiedliche Biografien und damit auch unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Themen in unsere Gemeinde kommen. Und das stellt uns manchmal vor große Herausforderungen. Wie gehen wir mit diesen unterschiedlichen Meinungen um? Halten wir das aus? Wie stehen wir dazu, dass es innerhalb einer Gemeinde unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Themen geben kann? Auch zu Themen, die den Glauben betreffen. Ganz zu schweigen davon, dass es innerhalb der Christenheit ganz unterschiedliche Erkenntnisse zu verschiedenen geistlichen Themen gibt. Mir zum Beispiel macht es Mühe, dass es immer noch Kirchen und Gemeinden gibt, die Frauen verbieten, ein geistliches Amt einzunehmen. Aber ich bin aufgefordert, sie in ihrer Erkenntnis zu akzeptieren und daran festzuhalten, dass Jesus auch in ihnen wirkt. Ebenso wie eine Frau als Predigerin für sie vermutlich eine Herausforderung ist. So könnten wir weitere Beispiele aufzählen, die vielleicht hier bei uns relevanter sind. Aber ich tue es nicht, weil es nicht um die Themen geht, sondern um unsere Art des Umgangs damit. Falsch verstandene Einheit kann dazu führen, dass man keine Unterschiedlichkeit oder unterschiedliche Ansichten zulassen will, weil es sonst anstrengend wird oder auch Angst auslöst. Angst vor Spaltung, Angst vor Trennung, Angst vor Verletzung. Es kann eine gesunde Streitkultur geben, die konstruktiv mit Unterschieden umgeht. Auch das wäre ein weites Feld. Was heißt das? Ich deute es jetzt hier nur an. Wir üben es gerade in der Familie, Dinge zu diskutieren und auch auszuhandeln. Ja, wir sind ja langsam eine WG mit lauter Erwachsenen, die eigene Meinungen und Positionen haben. Ich möchte noch den zweiten großen Punkt ansprechen, weil er uns auch für diese Frage helfen kann. Der zweite große Punkt, oder anders ausgedrückt, das zweite Anliegen, das Jesus in seinem Gebet anspricht, ist das Verhältnis zur Welt. Also das Verhältnis der Jünger Jesu zur Welt. In diesem Text sehen wir eine starke Unterscheidung zwischen der Welt und den Nachfolgern Jesu oder der Gemeinde. Die Welt ist damit die gesamte Menschheit, die in ihrer Mehrheit Jesus noch nicht als Sohn Gottes erkannt hat. Auf der einen Seite wird mit der Welt sehr stark etwas Bedrohliches verbunden. Der Herrscher der Welt ist dann der Böse, der Satan, der die Menschen von Gott wegziehen will. Auf der anderen Seite heißt der bekannteste Vers des Johannesevangeliums, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ich habe Literatur zu Rate gezogen, nämlich das Lexikon zur Bibel, und das sagt hier Folgendes zu dieser Begrifflichkeit. Johannes gebraucht das Wort Kosmos und beschreibt zunächst einen Gegensatz von Gott und der Schöpfung, wie man an verschiedenen Stellen des Johannesevangeliums sehen kann. Der Mensch ist in die Welt hineingeboren, er lebt und betätigt sich in ihrer Weise und er lehnt mit der Welt auch das Licht ab, das in die Welt gekommen ist. Johannes bezeugt, dass die Welt wegen des gottwidrigen Verhaltens der Menschheit gerichtet wird. Häufig bezeichnet Welt hier die von Gott abgewandte Menschheit in der Welt. Die Werke dieser Welt sind folgerichtig böse, sie unterliegen dem Gericht. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, dennoch aber kann sie von der Sünde überführt werden. Denn die Welt ist Gegenstand der Liebe Gottes. Gott gibt sich selbst in seinem Sohn, der bezeugt, im Namen des Vaters zu kommen. Und zwar nicht, um zu richten, sondern um zu retten. Wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet, steht in Johannes 3, Vers 18. Er begibt sich als Heiland in die von den Menschen verkehrte Ordnung der Welt, um ihnen Licht zu sein für den Weg zurück zu Gott. Der Sohn Gottes ist seiner Herkunft nach nicht aus dieser Welt, darum konnte er allein das Sündopfer für die Sünden der Welt, das heißt der Menschen in der Welt, bringen. Wir sehen also eine Aufteilung in zwei Einflussbereiche, von denen der Text ausgeht. Und folgendermaßen wird das Verhältnis der Jünger Jesu zur Welt beschrieben. Sie sind nicht aus oder von der Welt, weil Christus sie herausgerufen hat. Aber sie sind noch in der Welt. Vers 11. Und weil Jesus sich für sie geheiligt hat, damit sie in der Wahrheit geheiligt seien, Vers 19, kann er sie auch in die Welt senden und zugleich den Vater bitten, dass er sie vor dem Bösen in der Welt bewahrt. Das bedeutet, Christen sind ebenso in diese Welt gesandt wie Jesus selbst. Nur mit dem Unterschied, dass Jesus die Erlösung durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung schon vollbracht hat. Und wir die Welt nicht retten müssen. Das hat er selbst getan. Auch vor dem Bösen muss niemand Angst haben. Denn in 1. Johannes 4, Vers 4 steht, der, der in euch ist, nämlich Jesus, ist größer als der in der Welt. Oder die Aussage von Jesus in Johannes 16, Vers 33, also der letzte Vers direkt vor unserem Kapitel 17, da sagt er, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Zugleich sind wir aber auch aufgerufen, uns in unserem Leben eben nicht an den Maßstäben dieser Welt zu orientieren, sondern an Jesus. Was ist ihm wichtig? Wodurch erkennt die Welt, dass der Vater jeden Menschen liebt und Jesus für jeden von ihnen gestorben ist? Wie können wir Zeugen für die Liebe Gottes in dieser Welt sein? Auch für den Umgang mit der Vielfalt unter uns, die ja, wie gesagt, kein Gegensatz zur Einheit ist, sondern nur ein Gegensatz zur Einheitlichkeit, lernen wir von Jesus. Das Gesetz der Welt sagt, wenn unterschiedliche Interessen da sind, gibt es Konflikte. Die unterschiedlichen Interessen, die verschiedenen Interessen kämpfen darum, sich durchzusetzen. Und dahinter steckt immer die Machtfrage. Wer ist stärker? Wer setzt sich durch? Das Gesetz Jesu sagt, wer unter euch der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Oder Paulus in Philipper 2, nehmt euch Christus als Vorbild, der Gott gleich war, aber zur Welt kam als ein Diener und am Kreuz für euch den schändlichen Verbrechertod starb. Also eben nicht Durchsetzen der größeren Macht, Durchsetzen meiner Interessen, sondern dienen. Wir treffen uns am Kreuz. Da schauen wir auf Jesus und stellen fest, wir sind durch ihn geliebte Kinder Gottes, die Vergebung nötig haben. Aber wir pressen uns nicht gegenseitig in ein einheitliches Schema, sondern leben als begnadigte Sünder in aller spannungsreichen Unterschiedlichkeit, die es nun mal in Gottes buntem Blumengarten gibt. Wir dienen einander und bezeugen gemeinsam die Liebe Gottes, die in Jesus zur Welt kam und allen Menschen gilt. Wenn wir gleich eine Zeit des Gebets haben, dann lasst uns darum beten, dass Gott seiner Gemeinde diesen Geist der Liebe und der Einheit wieder neu schenkt. Dass Einheit nicht als Zwang zur Einheitlichkeit verstanden wird, sondern Raum zur Vielfalt da ist, damit auf vielfältige Weise Jesus in dieser Welt bezeugt wird. Und lasst uns auch dafür beten, dass alle, die Kinder Gottes sind, die Liebe des Vaters jeden Tag deutlich spüren und erleben, damit diese Liebe überfließen kann zu anderen in unserer Umgebung, damit eben viele in dieser Welt die Liebe Gottes erfahren, von ihm hören und ja, zu ihm kommen als seine geliebten Kinder. Amen.